stellt euch zwei Gemeinden vor. In der ersten Gemeinde passieren Zeichen und Wunder. Regelmäßig. Bei jeder Veranstaltung werden Menschen geheilt. Weissagungen treffen zu Zeichen und Wunder. Gebete werden erhört. Gott bezeugt sein Wort durch mächtiges Wirken. Stellt euch eine andere Gemeinde vor, in der wird das Wort Gottes gepredigt. Unverfälscht, auf den Punkt gebracht, war unveränderlich. Und wir hätten Sonntag für Sonntag die Wahl, eine dieser zwei Gemeinden zu besuchen. Welche würden wir besuchen am Sonntag? Ich antworte für euch, wir würden die erste Gemeinde besuchen. Wer meint, es wäre nicht so, der gehört wahrscheinlich zu den 3% Ausnahmen dieser Statistik. Das war eine Statistik unter Christen in Amerika, die gezeigt hat, wir sind viel mehr an die Gaben Gottes interessiert als an den Heiler selber. Das sind wir. Wir sind so. Wir fahren kilometerweit. Wir fahren sogar über den Teich. Erinnert ihr euch dran? Damals, Anfang der 90er, Toronto. Ein paar Jahre später, Pensacola. Ich kenne Menschen, die sind dahin geflogen. Geistliche Leiter. Es gab ja christliche Zeitungen aus dem charismatischen Bereich, die haben Reisen organisiert. Da sind unsere charismatischen und Pfingstleiter dahin, um das Rezept für Gottes Wirken zu erhaschen, damit auch in ihren Gemeinden dieses Rezept, als könnte man Gott kochen, dahin auch mal haben. So sind wir. Wir sind zwar nicht dahin geflogen, aber wenn wir die Mittel hätten, hätten es wahrscheinlich auch getan. Wir sind so heiß auf Gott. Wisst ihr, seit gestern schreit eine Stimme in mir und ich weiß nicht, ob es meine eigene ist oder ob die und die ganze Zeit heute Morgen auch noch. Du wirst in die Gemeinde kommen, du wirst sehen, die ist ja fast leer. Warum? Weil sie alle was Wichtiges zu tun. Heilungsgottesdienst ist ein Maßstab für die Erwartung der Christen an ihrem Gott in ihrer Gemeinde. Denn die Enttäuschten bleiben zu Hause. Die Frustrierten, die Resignierten bleiben zu Hause. Die, die kommen, gehören wahrscheinlich zu denen, die noch Erwartung haben. Das ist das, was in mir schreit. Ich sage nicht, dass es Gottes Wort ist, aber das ist das, was in mir seit gestern so kocht. Wahrscheinlich, weil ich mich seit Jahren mit dieser Gleichung befasse. Gott, wie muss man sich verhalten, um dafür zu sorgen, dass du unsere Gebete immer erhörst? Das beschäftigt mich, solange ich Christ bin. Es ist interessant, dass Gottes Wort unverfälscht die Menschen weniger interessiert als Gott selber, als seine Gaben. Wisst ihr, ich kenne viele Menschen, wirklich viele, Christen wie nicht Christen, die schon mal von Gott berührt wurden. Die hatten ernsthafte Probleme. AIDS, Krebs, Eheprobleme, also Krankheiten, soziale Probleme, alles. Gott hat sie berührt. Die sind zufrieden nach Hause gegangen. Die haben mit Gott nichts am Hut. Ich kenne Christen. Einen war sogar Pastor, den habe ich zu seiner Hochzeit mit meinem Auto gefahren. Gott hat in seinem Leben so viel Gutes getan, der ist heute kein Christ mehr. Im Ernst, wenn wir es wählen sollten zwischen den Gaben und den Geber, Das, was nachhaltig ist, ist das Wort. Denn aus dem Wort heraus bekommen wir alles, was danach kommt. Die Reihenfolge ist wichtig. Aber wir haben die Not am Tag, wir merken, unser Körper tickt nicht mehr so. Wir kennen Menschen, die leiden. In unserer Gemeinde gibt es eine Unzahl von solchen. Und das belastet uns. Aber wir sehen an unseren Reihen, wären wir Gemeinde Typ 1, niemand würde nach Wiesbaden fahren, die Wiesbaden würden hierher kommen. Dann stünde überall, heute ist Heilungsgottesdienst in Babenhausen und der Raum wäre brechend voll, die Leute würden draußen stehen. Weil ich es schon mal erlebt habe, erzähle ich euch was. Mein geistlicher Mentor in der Elfenbeinküste war ein alter Korse. Jean Mattei war technischer Leiter einer Firma, hatte Tuberkulose, der ist jetzt mittlerweile tot, das ist Anfang des letzten Jahrhunderts geboren. An Gott hat er allgemein geglaubt, weil er aus einem katholischen Hintergrund kam. Und Gott hat ihn geheilt. Ihm blieb nur noch ein Lungenflügel und er hat damit sehr gut gelebt. Bis zu 85 ist er geworden, ungefähr. Und als ich ihn kennengelernt habe, musste ich feststellen, dass er derjenige war, der dafür gesorgt hat, in den 70er Jahren, in 80er, Anfang der 80er, dass ganz Westafrika vom Evangelium berührt wurde. Ein ganz unscheinbarer, ganz lustiger Typ. Der war alt, hat sich dann auf soziale Werke konzentriert. Er sagt, ach, Stadien, das ist so anstrengend, mache ich nicht mehr. Und er hat uns erzählt, wie Gott ihn gebraucht hat. Er hat so sehr genervt, nachdem er Christ wurde, dass sein Geschäftsführer ihm gesagt hat, hör mal, du kannst ja nicht technischer Leiter im Betrieb sein und ständig ja von Jesus erzählen, das funktioniert nicht. Warum wirst du nicht einfach Pastor? Das würde doch eher zu dir passen. Der hat hingeschmissen, Theologiestudium, nachträglich ist Pastor geworden. Nun, was machst du denn als Pastor in einer Gemeinde? Dann organisierst du dich in einer ganz normalen evangelischen Gemeinde und da ist das Programm vorgegeben und er hat sein Programm jeden Sonntag wie alle anderen Pastoren seiner französischen Gemeindestruktur durchgezogen. Bis einmal sonntags beim Gottesdienst während der Standardpredigt Unruhe im Raum war. Es waren, sagte er, am Anfang 10 Leute, meistens noch älter. Er war damals jung, Anfang der 60er. Die Älteren wurden unruhig. Warum? Ja, er würde zu laut reden. Nein, sagte er, ich rede nicht lauter. Vielleicht überprüfst du, trägst du ein Hörgerät? Ja, vielleicht ist es raus. Ja, ich kann sogar ein Hörgerät hören. Und dann ging's los. Am Ende brauchte keiner mehr ein Hörgerät. So von Sonntag zu Sonntag kamen immer mehr ältere Leute und irgendwann gab's keinen Platz mehr im Raum für die alten Leute und die liefen alle ohne Hörgerät wieder raus. Und ich habe ihn gefragt, warum Hörgeräte? Gab's andere Sachen? Das sei ja wahrscheinlich, aber das ist das, was mir persönlich besonders aufgefallen ist. Ja, und dann war das doch mal zu viel Unruhe für die evangelische Kirche, zu der er gehörte. Da haben sie ihm nahegelegt, eine andere Gemeindeform zu suchen. Ja, so kam er in die Mission, mehr so gegen seinen Willen. Er hat, sagt er, in dieser ganzen Zeit kein einziges Mal für Heilung gebetet. Gott hat sich selbst erwiesen. Dann habe ich ihn, wie ich gesagt habe, mich beschäftigt das schon lange. Was macht zu, wie macht man das, dass Gott Gebet erhört? Gibt es so ein Rezept, eine Formel, beten, fasten, was auch immer, stundenlang? Ich sage, nein, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Wenn du gerade neu bekehrt bist, wie ich es war und dachte, Ja, es war, der war 15 Jahre lang unterwegs, 20 vielleicht, Tag für Tag. Vielleicht erzählst du mir, wie habt ihr das hier in meine Heimat hingekriegt? Ich sage, ganz einfach, ich bin hier gekommen, ich habe mich mit dem Papa Swan gesetzt, das war ein Hauskreis, und wir haben in diesem Hauskreis angefangen, für Leute zu beten. Ja. Beim nächsten Hauskreis kam mehr. Warum? Weil die Gehalten da draußen erzählt haben, was passiert ist. Am Ende war der Hof zu klein, dann war die Straße zu klein, dann hat irgendjemand, der Bürgermeister, gesagt, geht nochmal in das Stadion, dann belästigt ihr niemanden. Aus diesem geht in das Stadion, sind 15 Jahre Erweckung geworden, daraus ist die Pfingstgemeinde des Elfenbeinküsten entstanden. Und dieser Mann sagt mir, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und deswegen kann ich euch auch ganz ruhig sagen, ich habe keine Ahnung, warum Gott den einen heilt und den anderen nicht. Ich weiß nur eins, wenn ich die richtige Wahl treffe, nämlich mich auf sein Wort einlasse, dann werde ich mit Sicherheit von Gott nie enttäuscht. Viele von uns sind enttäuscht. Viele von uns sind krank an ihrem Glauben. Sie werfen Gott vor, dass er das nicht getan hat, was sie von ihm erwarten. Manche denken, die schreiben Bücher darüber, 5, 6, 7 Stufen zur Heiligkeit. Und wenn man sie wohl durchgekaut hat, dann kommt man doch dahin, dass endlich Gott das tut, was man von ihm erwartet. Welch eine Arroganz. Ich lese euch ein paar Bibelverse. In Sprüchen 4. Steht in den Versen 20, 22. Sprüche 4. Mein Sohn, hör gut zu und pass auf, was ich dir sage. Verachte meine Worte nicht, sondern präge sie dir fest ein. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Gottes Wort ist also Medizin. Wisst ihr, das Abendmahl, David hat ja vorhin schon gesagt, fokussiert uns nicht auf uns selber, sondern auf Jesus. Und in diesem Abendmahl gibt es mindestens zwei Symbole. Symbol 1 nehmen alle Christen gerne an. Das Blut, das uns von jeder Sünde reinigt. Das ist für jeden Christen selbstverständlich. Symbol 2, das Brot, Symbol für den gebrochenen Körper, als Tausch für die Wiederherstellung unseres Körpers. Das ist auch Abendmahl. Die Erinnerung daran, dass Jesus nicht nur an Menschen in Form von, ja, du wirst hier irgendwann wegkommen und du kommst ja endlich mal wieder zurück zu deinem Vater, sondern dass er auch an unserem Heute interessiert ist. Das ist Abendmahl. Und weil das so ist, freue ich mich, Abendmahl zu feiern. Es fällt uns Christen gar nicht so schwer, Abendmahl als solches zu organisieren. Es fällt uns aber viel schwerer zu akzeptieren, dass Jesus willig ist, uns gesund zu machen. Speziell, wenn wir jahrelang für etwas gebetet haben und bisher noch nicht eingetroffen ist. Dann kommen die Zweifel. Es gibt ja so Gebete, die so klingen wie, Herr, wenn du es willst, mach mich gesund. Da sind unsere Gebete in der Not, weil wir gar nicht erkennen, wer unser Vater ist. Manche sagen, wenn du richtig glaubst, dann erhört dich Gott. Ihr kennt ja die Geschichte von dieser Frau, die 12 Jahre lang geblutet hat. Jesus war auf dem Weg zu einem völlig anderen Termin. Da war ein wichtiger Mann aus der Synagoge und seine Tochter war schwerstkrank und die war sogar gestorben. Und auf diesem Weg war Jesus. Und in dieser Menge, denn er war ja ein Star in der Zwischenzeit, und man wusste, bei dem Typ passiert was, kommt einer von hinten und sagt, wenn ich ihn nur, nicht mal ihn berühre, sondern die Ecke von seinem Gewand, dann kriege ich ja was von ihm. Wollte sich faktisch etwas erstehlen. Ich kann mich darin erkennen. Ne? So, gib mir, was ich brauche, aber du selbst interessierst mich eigentlich nicht. Die hat sich gar nicht für Jesus interessiert. Die hat sich nur für ihre Heilung interessiert. Wäre sie nach dieser Berührung nicht gesund geworden, wäre sie enttäuscht gegangen und hat gesagt, naja, das hätte an der Natur Jesu aber nichts geändert. Sie hat etwas empfangen. Jesus hat es gespürt. Er hat sie nicht bloßgestellt, sondern er hat ihr gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Und da sind wir bei diesem Punkt, Glaube. Und daran scheitern wir regelmäßig. Und mich hat es beschäftigt, also okay, bevor ich mich wieder verrückt mache über Glauben, denn übrigens, der Titel meiner Predigt heißt der unvollkommene Glaube. Wir suchen uns mal so ein paar Glaubenshelden aus der Bibel und gucken, wie sie geglaubt haben, gemeinsam. Und ich bin sicher, nach der Betrachtung wird uns manches leichter fallen. Bin sicher. Ich lade euch ein, im Römer, Kapitel 4, steht die Geschichte in den Versen 18 bis 21. Ich wollte es eigentlich laufen lassen, aber dadurch, dass ich Technik heute ein bisschen streikt, lese ich es vor. Es geht um Abraham. Der Vater des Glaubens. Da wollen wir mal sehen, wie sehr Abraham geglaubt hat. Gott versprach Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein und du sollst zum Stammvater vieler Völker werden. Abraham glaubte diesen Worten, obwohl alles dagegen sprach. Wir wissen ja. Er war fast 100 Jahre alt und seine Frau Sarah konnte in ihrem hohen Alter nach menschlichem Ermessen keine Kinder mehr bekommen. Doch sein Glaube wurde nicht erschüttert. Er zweifelte nicht und vertraute Gottes Zusage. Sein Glaube wurde dadurch gestärkt. Er gab Gott die Ehre und war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Das ist im Neuen Testament die Zusammenfassung eines mächtigen Apostels. Er sagt, Gott hat Abraham gesagt, du bist zwar 99, aber du willst Papa werden. Deine Frau ist 89, macht nichts, es passiert was. Und Gott sagt, und Abraham, hier steht es, er war fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde. Er sagt, gut. Man liest es, lesen wir mal die Originalfassung zu seiner Zeit und wie Abraham drin tatsächlich reagiert hat. 1. Mose, Kapitel 17, das ist lang. Ich habe gemessen, da sind 3,5 Minuten Lesezeit. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich so viel Zeit nehme, aber es ist wichtig. 1. Mose, Kapitel 17, die Verse 1 bis 19. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und er sagte ihm, sagst du zu ihm, ich bin Gott, der Macht hat über alles. Wo du auch bist, lebe mit mir und tu, was recht ist. Ich will einen Bund mit dir schließen und ich sichere dir zu, du wirst unzählbar viele Nachkommen haben. Da warf sich Abraham zu Boden und Gott sprach weiter zu ihm. Du wirst Stammvater vieler Völker werden, darum sollst du von nun an nicht mehr Abraham, sondern Abraham heißen. Ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker heraus entstehen, sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für deine Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Und ich gebe euch das ganze Land Kanaan, wo ihr bisher nur Fremde seid. Ihr werdet es für immer besitzen und ich werde euer Gott sein. Doch auch du, Abraham, musst dich bei unserem Bund zu etwas verpflichten. Und deine Nachkommen sollen sich ebenfalls daran halten. Und dann gehe ich zum Vers 15. Dann sagte Gott, auch deine Frau soll einen anderen Namen erhalten. Nenne sie nicht mehr Sarai, denn von nun an heißt sie Sarah. Ich werde sie reich beschenken, sie soll einen Sohn von dir empfangen. Mein Segen so bedeutet noch mehr. Sie soll die Stammmutter zahlreicher Völker werden und Könige werden von ihr abstammen. Da warf sich Abraham erneut zu Boden. Aber im Stillen lachte er in sich hinein. Er dachte, kann ich mit 100 Jahren noch einen Sohn zeugen? Und Sarah ist schon 90, wie kann sie da noch Mutter werden? Laut sagte er dann zu Gott, ja, erhalte doch Ismael am Leben. Du hast mich nicht verstanden, entgegnete Gott. In einer anderen Bibelfassung steht, Gott sagt, nein. Deine Frau Sarah wird einen Sohn bekommen, gib ihm den Namen Isaak. Mit ihm werde ich meinen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. So, das ist die Originalfassung. Es ist nicht der heilige Abraham, der sagt, ja, ich sehe hier, mein Körper ist ja tot, der Körper meiner Frau ist tot. Und trotzdem halte ich am Glauben fest, das ist ein zweifelnder Mensch, genauso wie wir. Er hat sich sogar eigentlich über Gott lustig gemacht. Also im Ernst, 99 und 89, es geht doch nie. Aber der sagt was anderes. Er sagt, eigentlich bin ich ja schon Vater. Ich habe ja schon den Ismael. Der ist ja 13. Wenn du schon mal, da ist ja schon einer, den kannst du doch gleich segnen. Warum muss das noch mit der Sarah sein? Die ist auch genauso tot. Jetzt läuft gar nichts mehr. Das ist die Haltung Abrahams. Das ist die Haltung, mit der ich eigentlich leben kann. Denn so schlecht glaube ich auch. Wenn es hart ist um mich und mich erdrückt, muss ich mich nicht schämen. Ich muss an Abraham denken. Der war genauso überfordert wie ich. Unser Glaube wird niemals so perfekt sein. Darauf will ich hinaus, dass wir eine Antwort Gottes verdienen. So weit kommt es nie, dass wir an einem Tag sagen würden, weil ich so geglaubt habe, weil ich Level 7 erreicht habe, Perfektion, hat Gott jetzt mein Gebet erhört. Wisst ihr was? All die Menschen, die für Kranke beten, Missionare, alle Couleur, nach ihren Heilungsgottesdiensten gehen mehr Leute krank nach Hause, als Leute gesund geworden sind. Wisst ihr das? Der Einzige, bei dem das anders war, das ist Jesus. Würden aber die Menschen, die für Kranke beten, aufhören, für sie zu beten, nur weil statistisch gesehen mehr Kranke übrig bleiben, als welche gesund werden, dann hätten wir gar keinen Gott, das ist nichts mehr. Was wollen wir eigentlich? Wollen wir ein Leben mit Gott oder wollen wir uns von dem, was wir erwarten, was nicht eintrifft, beeinflussen lassen? Ich sage wir, weil es auch mich betrifft. Ich meine, bei Sarah war es nicht anders. Man liest auch im Hebräerbrief, Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage und. In der ursprünglichen Geschichte, das ist interessant, da kommen Menschen, Engel in menschlicher Gestalt, und die sind eigentlich auf dem Weg, Sodom und Gomorra zu vernichten. Machen Halt bei Abraham. Und er erfährt, dass er in einem Jahr Vater wird. Seine Frau ist im Zelt, hinter der Tür, und hört mit. Und sie lacht sich genauso kaputt wie ihr Mann davor. Und der Engel sagt zu ihr, hey, warum lachst du? Die ist ertappt, und was sagt sie? Ich habe nicht gelacht. Du sagst, doch, hast du. Ja, und da sagt man uns im Hebräerbrief, sie glaubte unerschütterlich. Wisst ihr, wir brauchen etwas, es ist leicht hinterher, wenn wir etwas erlebt haben, das schön darzustellen. Jeder kann das. Ich habe gebetet für ihn und er wurde gesund. Das klingt gut, ne? Habe ich ihn gesund gemacht? Oder hat Gott mich gebraucht? Oder durfte ich nur Zeuge sein von Gottes Wirken? Wo stehe ich? Wo steht Gott in all dem, was ich glaube, mit Gott zu erleben? Geht's um Gott oder geht's um mich? Wenn wir einmal im Himmel sind, denke ich, wird keiner von uns in irgendeiner Form berücksichtigt und dem sagen wird, das denke ich so. Ja, und da kam der Pastor Joachim und er leitete diese Gemeinde mit 20.000 Menschen. Dank seiner Wirkung wurde das ganze Gebiet Darmstadt-Dieburg zum Christenland. Das ist unser Gebet. Ja, aber es wird heißen, und der Herr erbarmte sich. Und das 2000 Jahre bevor es einen David Joachim und einen Lasso Koulibaly gab. Er hat uns gar nicht gefragt, ob es uns interessiert. Er ist für uns gestorben und für alle anderen Menschen, um seine Liebe zu erweisen. Das ist unser Gott. Und wir sind da auf diesem Level und sagen, okay, ich komme zu dir, aber ich habe diese Liste hier. Da steht das und das und das und das und das. Du hast nur das gegeben und der Rest ist ja nicht da. Es gibt Menschen, die verlassen Gott, nur weil Gott ihnen nicht den richtigen Ehepartner gegeben hat. Die ertragen das Single-Sein nicht. Es gibt Millionen Gründe, sich über Gott zu ärgern. Ich sage, wenn du deinen Vater nicht kennst, vergleichst du ihn mit den menschlichen Vätern, die einen enttäuschen. Wenn du Gott kennst, dann gehst du mit ihm durch dick und dünn. Ich weiß, wovon ich rede. Die Menschen, die mir nahe sind, sie wissen, ich rede nicht, weil ich nicht weiß, was Leiden ist. Ich rede, weil ich weiß, was Leiden ist. Das einzig Falsche, was Sie machen können, ist ja nicht zu zweifeln. Zu sagen, ja, meine Erfahrung zeigt mir, die letzten 15 Jahre schleppe ich diese Krankheit mit mir. Es wurde schon so viel dafür gebetet, es lohnt sich doch nicht nochmal dafür zu beten. Ich glaube, dass wir in diesem Kampf einen unfreiwilligen Helfer haben, Ich glaube nicht, dass Gott uns enttäuschen will, sondern ich glaube, dass der Teufel sich darüber freut, denn wenn wir enttäuscht sind. Wenn wir unseren Fokus von der Quelle abbringen lassen, wenn wir uns ablenken lassen, wenn wir wirklich denken, Herr, dich möchte ich kennen. So wie du bist, ohne Vorbedingungen. Ich bin nicht da, um dich zu beeindrucken, um von dir was zu bekommen, sondern ich möchte mich auf dich vollständig einlassen. Wir bräuchten, glaube ich, weil Gottes Wort tatsächlich Medizin ist. Wir bräuchten keinen Heilungsgottesdienst. Wir würden heil durchs Leben gehen, unabhängig von dem, was wir erleben. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wenn ein Mensch sich auf Gott einlässt, enttäuscht ihn Gott nie. Er erkennt in der Not, woher seine Hilfe kommt. Er beschuldigt Gott nicht wegen der Not, sondern er findet Kraft bei Gott in der Not. Das ist unser Gott. Wir gehen nicht hin und beschweren uns bei ihm über ihn, sondern wir holen uns das, was uns fehlt, bei ihm. Das ist unser Gott. Wie können dann Menschen sagen, ich bin von Gott enttäuscht, weil sie ihn gar nicht kennen? Ich möchte niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich möchte lediglich, dass wir uns refokussieren. Das ist gut so. Ich habe ein paar persönliche Statements vorbereitet. Aber ich denke, ich lese nur eins davon. Falsch ist beim Aufruf zum Gebet nicht, wie soll ich sagen, falsch ist, wenn wir das Angebot eines Gebets nicht annehmen, weil es unsere Resignation spiegelt. Wenn Gott Menschen gebraucht, um mich zu erreichen. Und ich sage, das ist ja der Lasso, den kenne ich doch schon. Der hat schon dreimal für mich gebetet. Oh, das ist der David oder das ist der Joachim oder das ist der. Wisst ihr was? Es haben so viele Menschen für mich gebetet. Und es ist nichts passiert. Ich lasse trotzdem immer noch für mich beten. Es ist nicht der Mensch, der für dich betet, der für mich betet, der in irgendeiner Form es gut meint, der im Glauben zu dir kommt und sagt, lass uns gemeinsam beten, sondern ich glaube, falsch ist, wenn wir sagen, ich blicke nach hinten, ich stelle fest, es ist eine ganze rote Linie von Enttäuschungen und ich halte dran fest. Ich habe mir ein Bild gemacht. Dieses Bild ist in mir eingebrannt, es ist unverrückbar und ich bleibe dabei. Das ist falsch. Richtig ist, ich richte meinen Blick nach vorne zum Herrn. Komm zu mir, sagt Jesus, die ihr alle müde und beladen seid. Alle. Und ich, Jesus, wird euch Frieden geben, Ruhe geben, erquicken. Ich kann es nicht, niemand kann es, und das ist auch gut so, denn ich bin nicht zuverlässig. Aber ich berufe mich auf einen, der absolut zuverlässig ist, Jesus Christus. Und so lade ich euch ein. Jesus hat nicht jeden, für den er gebetet hat, persönlich berührt. Er hat einige berührt, persönlich. Ich habe bewusst das Beispiel von diesem Kurs Matthäi gegeben am Anfang. Der sagt, ja, in diesen Jahren habe ich ja für niemanden gebetet. Gott hat sich selbst erwiesen. Ich glaube, dass Gott nicht nur hier in diesem Raum, sondern auch für unsere Kranken, die heute nicht da sind, Heilung bringen kann. Würde ich es nicht glauben, würde ich nicht mehr für Menschen beten. Ich würde auch nicht mehr erwarten, dass Gott Wunder tut. Aber dann müsste ich meinen kompletten Glauben hinschmeißen. Dann müsste ich auch an keinem Abendmahl mehr teilnehmen. Wir können nicht am Abendmahl teilnehmen und daran zweifeln, dass Jesu Leib für uns gebrochen ist, dass wir das auch mitfeiern. Und weil ich daran glaube, werde ich niemals aufhören, von Gott zu erwarten, dass er mir Trost spendet. Und ich möchte jeden heute, aus zwei, ich sage bewusst jeden, dazu einladen, sich wieder auf seinen Vater zu zentrieren. Ich weiß nicht, was uns tagsüber bewegt. Ich weiß, was mich bewegt. Und oft bin ich vom Wesentlichen abgelenkt. Wenn es weh tut, neige ich dazu zu fragen, Herr, warum? Warum wieder ich? Und das ist ein Thema, das werden wir, ich greife vor, bei Männerabend mit Sicherheit haben. Für die, die diesen Film sehen, der kein christlicher Film ist. Warum ich? Es gibt so viele Menschen, die nicht mal an Gott glauben, denen es so gut geht. Jeder von uns kennt welche. Ich denke, ich habe genug gesprochen. Ich hoffe, ihr habt was davon bekommen. Zumindest eins. Unser Glaube ist mindestens so gut wie der von Abraham und Sarah. Mindestens so gut. Und wenn Gott sie erhört hat, dürfen wir mit absoluter Gelassenheit zu ihm kommen und sagen, Herr, ich bin unvollkommen im Glauben. Ich lass mich nicht unter Druck setzen durch Sprüche wie in Jakobusbrief. Wenn dein Glaube wankt, glaube nicht, dass der Herr dich erhören wird. Die waren selber genauso wie wir. Die haben sich gestritten, als sie mit Jesus gingen. Lauter Heiden, die sie alle abgehauen sind, als Jesus gekreuzigt wurde. Und hinterher haben sie immer wieder gestritten, nachdem sie Apostel waren. So toll waren sie alle nicht. Wir dürfen, so wie wir sind, unvollkommen uns auf den einzigen Vollkommenen beziehen und sagen, ich kann es nicht, ich verdiene es nicht, aber deine Gnade. Vater, ich danke dir. Wer denkt, er kann Gebet brauchen, Heilung, soll an seinen Platz aufstehen. Und ich werde hier, von hier aus für ihn beten. Ich heile nicht, Jesus heilt. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns einen mächtigen Retter im Namen deines Sohnes Jesus Christus geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass wir, deine Kinder, zu dir kommen dürfen und deine Verheißungen wahrnehmen dürfen. Ich danke dir für das, was Jesus für uns getan hat. Ich danke dir für den Tausch unseres kranken Leibes. Durch sein Leib, Christus gebrochen für mich, damit ich gesund werde. Ich danke dir, Vater, für die Striemen, für das Leiden, für das Martyrium, was unser Herr und Retter erfahren musste, damit wir gesund werden. Vater, du hast nicht gesagt, dass wir nicht krank werden, aber du hast uns verheißen, wir dürfen gesund werden. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt deine Kinder hier im Raum berührst. Vater, alle Enttäuschungen, die wir bisher hatten, Resignation, weil wir in unserer Zeitwahrnehmung denken, dass es schon so lange gedauert hat, bringe ich dir. Und an Stelle dieser negativen Haltung bitte ich um Vergebung, Erfrischung, Erneuerung. Richte unseren Blick neu auf dich und schenke uns in deine unermesslichen Gnade das Vertrauen, die Zuversicht, die Geduld zu erwarten und fest dran zu halten, dass du wirkst. Nicht, weil wir perfekt glauben, sondern weil du uns liebst. Vater, ich bringe dir all die Kranken auch, die zu uns gehören, die aber heute nicht da sein können. Herr, du berührst sie auch. Vater, wir haben diese Hoffnung in dir, dass deine Liebe unendlich groß ist. Größer als unser Verzagen, größer als unsere Zweifel, größer als all das, was in uns Schatten wirft. Dein Licht soll diese Schatten verdrängen. Jesus, du verherrlichst deinen Namen, auch in den Kranken zu Hause. Und ich preise dich dafür. Ich danke dir, Herr, für deine Botschaft. Ich danke dir für dein Wort. Es ist Medizin für unsere Seelen und für unsere Körper. Und ich bitte dich, Herr, lass uns erkennen die Tiefe deiner Liebe. Auch in diesem Punkt. Ich preise dich im Namen Jesu. Amen.